Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Match of the Week. Es ist Rumble Weekend und wie schon in den letzten Jahren haben wir uns wieder ein Royal Rumble Match hier rausgekramt. Es ist der Royal Rumble 2001. Den werden wir heute im Match of the Week besprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der David Kloß vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag.
2-1.
Ich hoffe, das gibt's dieses Jahr nicht wieder.
Ich fand das super. Ich weiß, dich hat das genervt, aber ich fand's super.
Ja, ich weiß. Ich weiß, Kai fand's auch super. Ich glaube, da gibt's nur zwei Varianten. Die einen mögen's und die anderen hassen's. Wie ist dein Rumble-Feeling? Ich weiß, dass du sonst immer besonders heiß auf den Rumble bist. Ist das in diesem Jahr auch so?
Es ist mit Abstand mein Lieblings-Pay-Per-View und ich bin absolut nicht im Rumble-Feeling. Liegt nicht daran, dass ich nicht Bock habe. Wir haben schon überlegt, was holen wir denn zum Essen? Wir gucken das live, ausnahmsweise. Aber es ist irgendwie, der Rumble ist für mich dieses Jahr einfach in den Shows nicht im Fokus gewesen genug. Und das ist das, was eigentlich wichtig ist, weil das ist halt die Mega-Chance für jemanden, der halt nicht im Main Event ist. Irgendwie, ja, komm, ich krieg den Titel Chance, ich kann bei WrestleMania im Main Event stehen. Und ich finde es halt dieses Jahr ganz schwierig. Letztes Jahr hatten wir mit Becky Lynch halt so eine Story, du warst halt wirklich involviert, du wolltest unbedingt, diejenige muss das gewinnen. Und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen habe ich halt jetzt kein bisschen das Gefühl, aber die Person muss gewinnen. Ich will unbedingt, dass die Person gewinnt.
Ja, das ist das Problem, dass wir quasi auch mit dem Brock Lesnar natürlich jetzt nicht gerade den Sympathieträger haben, der hier im Fokus steht. Und ich finde diese negative Herangehensweise, wer wird Brock Lesnar, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also dafür hasse ich Brock Lesnar dann auch nicht genug, dass ich da wirklich scharf drauf bin. Und zugleich sind die meisten anderen Wrestler, die eben im Royal Rumble sind, sind mir da auch ein bisschen zu wurscht. Also ich will nicht einen Roman Reigns als Sieger sehen, das habe ich schon, habe ich zwar getippt, aber ich will es trotzdem nicht sehen. Überraschung wäre natürlich geil, wenn doch dann irgendwie dann Edge das Ding machen würde. Drew McIntyre fände ich cool für den Moment, aber irgendwie, das Feuer brennt auch noch nicht in mir. Ich bin mal gespannt, ob es dann brennt.
Ne? Es fehlen so die Favoriten. Und ich habe das sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ein bisschen so die Hoffnung, bei Männern bitte nicht Roman Reigns. Yeah. Mir erstmal egal wer, aber bitte nicht Roman Reigns wieder. Und bei den Frauen halt so, ja, bitte nicht Charlotte.
Ja. Na, mal gucken, wie das ausgeht. Aber hier 2001, da gab es Favoriten und es gab große Namen. Also das kann man diesem Rumble auf jeden Fall nicht vorwerfen. Und mir ist heute erstmal aufgefallen, wie schematisch dieser Rumble aufgebaut ist, als ich mir den mal so analytisch angeschaut habe. Im Vergleich zu sonst, wo man einfach nur Spaß an dem Rumble haben möchte. Naja, sprechen wir gleich drüber. Hast du Erinnerungen an den Pay-Per-View hier, Rumble 2001?
Nicht wirklich. Nee, also wirklich nicht. Also den Rumble 2001, das ist halt ein. Ich gucke gerne die alten Rumbles. Gerade die alten Rumble-Matches, aber manchmal halt auch ganze Pay-Per-View. Aber der gehört halt eher zu der Kategorie, wo ich mir die Matchcard eigentlich nicht wirklich anschaue oft.
Da muss ich sagen, da waren ein paar gute Matches dabei tatsächlich. Also unter anderem, was wirklich ein Klassiker ist, ist natürlich das Leitermatch zwischen Chris Jericho und Chris Benoit, was wir hier in der Undercard haben. Das macht auf jeden Fall Spaß und das kann man sich ganz hervorragend anschauen, auch wenn man heutzutage noch Chris Benoit-Matches sich anschauen kann. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ansonsten, ja, wir hatten ein gutes Match zwischen Kurt Angle und Triple H, was ja dann auch so ein bisschen den Aufgalopp zu dem späteren Rumble-Geschehen irgendwie gegeben hat. Und wir hatten noch Dudleys gegen Edge und Christian, das war in Ordnung irgendwo. Und Ivory gegen China, naja. Aber lass dich ja am besten gleich wirklich zum Rumble-Match kommen, weil
ich wollte
das sagen, steht hier ganz, ganz klar im Fokus, muss man sagen. Das war der Main-Event dieses Kampfes und das war wirklich auch ein guter Rumble. Aber ja, ich hab's komplett verpeilt gehabt, wie stark dieser Rumble strukturiert gewesen ist. Wir gehen einfach mal ein bisschen durch, weil die ersten zwei Kontrahenten hier waren, Trommelwirbel, Jeff Hardy und Bull Buchanan. Warum auch nicht Bull Buchanan als Nummer zwei reinzuschmeißen? Aber es war natürlich eigentlich nur die Geschichte, dass man hinterher dann Matt Hardy dazu reingebracht hat, dass man die beiden Brüder da gehabt hat im Ring, die ja auch wirklich beide over gewesen sind. Dann kam hinterher eben noch Farooq mit dazu. Und ein Drew Carey, also der Comedian. Wie fandest du hier diese Anfangsphase im Rumble? Ich fand die ein bisschen merkwürdig, sagen wir es mal so.
Erst einmal muss ich dir nicht dazwischen grätschen, sondern ich springe mal ganz kurz zurück. Ich möchte mich anmerken, bevor wir nämlich zu diesen Nummern kommen. Der Trailer vor dem Rumble, der zeigt nämlich etwas, was du nämlich dieses Jahr nicht hast. Du hattest halt direkt mehrere Favoriten und eine Story für mich. Und zwar die Story war für mich, du hast erstmal die beiden großen Namen, The Rock und Stone Cold, die unbedingt gewinnen wollen. Ja. Du hast aber dann auf der anderen Seite Kane und Undertaker, die nicht nur gewinnen wollen, sondern die vielleicht zusammenarbeiten. Ja. Und das ist für mich super wichtig, weil du halt das die ganze Zeit im Hinterkopf hattest, egal wer von diesen vier rauskommen wird. So, und jetzt zu den ersten Nummern. Ich persönlich war eh immer mega Jeff Hardy-Fan. Ich fand die Idee nicht so verkehrt, dass man halt die Brüder rausschickt, weil du halt zwei hast, die sind beliebt bei der Crowd. Dann kannst du schon mal ein bisschen einheizen, ein paar Trademark-Moves. Und vor allen Dingen hattest du dann kurz den Moment, okay, Bruder und Bruder im Ring.
Das war cool.
Das war zu der Zeitpunkt schon was Besonderes.
Ja.
Schön fand ich da auch, dass die halt logisch agiert haben, weil in dem Moment, wo die allein waren, haben die gekämpft. Als aber dann wieder einer dazu kam, haben die halt unterbrochen, haben gesagt, ey, warte mal, erstmal hier den nächsten rauswerfen. Absolut okay. Und dann kam Nummer 5, Drew Carey. Ich kannte ihn damals
nicht. Ich auch nicht, das war mein Problem.
Ich kenn ihn heute auch nicht. Ich habe zwar jetzt nachgelesen, aber der ist halt für mich kein Star. In Amerika wahrscheinlich ein Superstar, weil die Leute haben den ja gefeiert. Aber das ist ein absoluter Downer, den ich auch noch absolut stark fokussiert im Hinterkopf hatte, weil du die Situation hattest, dass der Kerl in den Ring kommt, was ich nicht schlimm finde, soll er meinetwegen machen. Aber Jeff Hardy und Matt Hardy sich gegenseitig rauswerfen und dann noch auf eine Art, wo du einfach denkst, okay, Jeff Hardy muss gerade rausspringen, damit das geht.
Ja.
Also der Moment, der danach kam, mit Nummer 6, hat das ein bisschen wieder gut gemacht, aber ich fand es halt einfach. Das hat mich schon damals beim Angucken tierisch sauer gemacht, wo ich einfach nur dachte, das macht keinen Sinn. Ja. Und das war halt Antiklimas, weil du hattest halt zwei Leute, die du halt, du bist beliebt, die Leute feiern dich, dann schmeißt du dich gegenseitig raus in dem Moment, wo du halt vorher klug agiert hast, als jemand rauskam, und jetzt kommt halt ein Dummy raus, den ihr eben ganz kurz rauswerfen könnt. Nee, dann werfen wir uns mal gegenseitig raus. Auf eine total blöde Art. Und das war halt für mich echt nicht nur schwierig, sondern absolut unnötig, und noch schlimmer fand ich dann halt, ich find's halt schrecklich, wenn halt irgendwelche Promis mit dem Rumble was zu tun haben. Noch schlimmer finde ich aber, wenn dann diese Promis noch nicht mal aufs Maul kriegen, sondern halt sich selber eliminieren.
Ja.
Und das eigentlich keinen Sinn hatte.
Ja. Alles, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Die Hardys sahen hier aus wie die größten Idioten. Und Drew Carey, na, hat ja so ein bisschen Späßchen noch mit Kane gemacht, der dann als Nummer 6 hier reinkam, hat sich gedacht, hier komm, ich gebe dir Geld und so. Kane hat ja das Geld dann nicht angenommen, hat vorher noch seine Show gemacht, hat ihn dann ein bisschen gewürgt, und ja, dann kam ja relativ schnell auch Raven rein, und ja, als Kane dann von...
Dann kam die erste Phase.
Ja, genau, dann begann auch, also das war jetzt die erste echte Phase. Wenn das eine der Prolog war, war das jetzt der erste Akt des Rumbles. Und ab da ging der Rumble eigentlich auch erst richtig los, und in meinen Erinnerungen ist gerade diese, ich nenne es mal diese Hardcore-Phase im Rumble, sehr präsent. Also Drew Carey springt dann selbst übers oberste Seil, also springen in Anführungsstrichen, er klettert mehr oder weniger, und dann geht's ja hier eben los. Es kommt Raven raus, kurze Zeit später kommt auch ein Al Snow raus. Und dann haben wir eben dieses, ja, es ist ja wirklich dann plötzlich Gegenstände im Ring, wir haben Mülltonnen, Deckel und alle möglichen anderen Gegenstände, und wir haben eigentlich auf einmal so eine Art Hardcore-Battle Royale, oder?
Ja, wir haben auch nicht nur Gegenstände, sondern wir haben auch wirklich Müll, der in den Mülleimern drin war. Also der Ring sah aus, gibt's gar nicht. Ein bisschen komisch fand ich übrigens, als Al Snow halt rauskam und Raven angegriffen hatte, bevor er überhaupt dran war, dann kam der Countdown. Und ich glaube, im Publikum ist es verdammt schwer zu realisieren, ach, das ist ja derjenige, der schon die Nummer hatte. Das war ein bisschen kurios, aber es war auf jeden Fall, ich gebe zu, ich fand es halt unterhaltsam. Ja. Ich mag es, wenn sich Leute halt Mülltonnen in die Ohren hauen, Mülldeckel. Vor allem, weil das halt auch die Wrestler waren, die zu der Zeit ja auch für sowas ein bisschen bekannt waren. Also Raven auf jeden Fall. Kane hatte ja auch bei WrestleMania dann entsprechend das Hardcore-Match. Al Snow eh immer dabei gewesen. Selbst ein Blackman ist ja auch jemand, der halt gerne Gegenstände genommen hat. Das hat halt für mich gepasst. Es war halt nur extrem künstlich konstruiert. Ja. Aber beim Angucken, ich gebe zu, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. Dann kam halt einer nach dem anderen und dann ging es einfach nur, komm, der nächste Deckel und hier die nächste Waffe und dann hier, ich habe noch eine Bowlingkugel, die ich dir da zwischen Nüsse rolle. Das war, ich würde diesen Part als Hardcore und einfach mal Spaß haben und dabei ein Bierchen trinken Part nennen.
Ja, so ist es halt. Das darf man echt nicht so ganz ernst nehmen, weil es ist ja auch im Endeffekt wirklich so, wenn du dir die Leute anguckst, die dann da reinkommen, egal, Raven, Snow, Saturn, Blackman, Grandmaster Sexy kam ja dann auch noch, und dann denkt man sich so, ja, okay, von denen wird nie einer den Rumble gewinnen. Die sind jetzt gerade da, die können jetzt ein bisschen Spaß haben, und ich finde, genau dafür ist das die Art und Weise, wie man es aufbereitet hat, genau richtig. Weil da passiert überall was, irgendwo knallt, passt schon. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo Kane einfach keinen Bock mehr hat und sagt so, jetzt schmeiß ich einfach alle raus.
Aber das war super.
Ja.
Also das hat bei mir total gut funktioniert. Die haben es ja geschafft, eigentlich Undercard-Wrestler, wo du eh jeder weißt, wegen, die holen ja eh nicht den Titel, so darzustellen, dass sie halt jetzt eben sich nicht die ganze Zeit in Ringseilen festhalten und Co., sondern halt, dass das dir eigentlich in dem Moment egal ist. Du hast halt, du wirst unterhalten, du hast halt Action. Und Kane, als der einfach echt keinen Bock mehr hatte, das war fantastisch, weil in dem Moment, der hatte damals eh schon eine Statur wie sonst was, also mega beeindruckend. Aber als er die dann einen nach dem anderen rausgeworfen hat, das war halt zum einen komisch, aber zum anderen einfach auch, ja, hast du im Hinterkopf eben genau das gehabt? Warte mal, der will ja auch den Rumble gewinnen. Was ist, wenn der Undertaker rauskommt? Der macht hier gerade Clean House.
Ja, genau.
Und das war super. Das hat bei mir klasse funktioniert, auch als der Honky Tonk Man rauskam, der mir ich mag ihn nicht. Ich mochte ihn noch damals nicht. Und ich finde auch nicht, dass er ein Dollar-Star ist und gut schauspielern kann oder sellen kann. Aber als dann Kane ihn halt auch noch eine verpasst und rauswirft, das hat für mich alles gepasst. Und vor allen Dingen, es war für mich die Story, okay, wir füllen halt den Ring, jetzt die ganzen Undercards, Action, Mülleimer. Jetzt leeren wir den Ring, sogar wortwörtlich. Der Ring wurde dann halt auch für den Müll geleert. Kane hat Honky Tonk Man rausgeworfen. Und dann war einfach die Frage, so, jetzt, wer kommt als Nächstes? Weil es war von der Dramaturgie, dadurch, dass es so künstlich war, eigentlich klar, okay, jetzt muss ein großer Name kommen, weil jetzt ist es 1-1. Und das fand ich super.
Ja. Ja, also da bin ich auch komplett bei dir. Ich fand dieses Intermezzo mit dem Honky Tonk Man, fand ich total witzig. Auch, dass er nochmal gesungen hat und dass er dann eben nochmal den Dings auf die Gitarre auf den Kopf gekriegt hat. Hey, komm, das kann man in so einem. Wo kann man das sonst machen?
Nein, ich kann damit leben. Ich war halt nur kein Fan von ihm, das wollte ich sagen. Aber nee, ich fand das gut. Das passte auch. Es war halt einfach auch Kane, der einfach von wegen. Er wurde ja auch als derjenige dargestellt, von wegen. Legt euch nicht mit mir an und vor allen Dingen, ich verstehe keinen Spaß. Das war ja vorher schon der Fall. Dann die Hardcore-Leute fingen, okay, jetzt reicht's mir. Und jetzt wieder, ey, willst du mir dumm kommen?
Ja.
Bumm. Und dann kam der erste echte Gegner. Also so habe ich das halt empfunden. Da kam halt Rock raus. Und das hast du beim Publikum auch gemerkt. Die hatten ja auch Spaß, die waren ja auch dabei, hatten keine Langeweile im Match. Und dann kam Rock und dann kam der Pop und dann einfach, okay, warte mal, Kane hatte so viele rausgeworfen. Dadurch ist er ja, er war von den vier Namen, die wir genannt haben, Undertaker, Stone Cold und The Rock war ja eigentlich in Anführungszeichen der kleinste. Wo du halt sagst, die Chancen am unwahrscheinlichsten. Aber er war so dominant, dass seine Chancen halt eigentlich gestiegen sind vom Ansehen her.
Bin ich komplett bei dir. Man hat es hier sehr klug gemacht, Kane in diesem Augenblick wirklich mit diesem einmal Aufräumen auf die nächste Stufe zu heben und ihn auch als gleichwertigen Gegner für The Rock hier zu positionieren, der ja den Rumble im Vorjahr noch gewonnen hat. Die beiden haben dann erstmal so ihre Aktionen ausgetauscht. Danach kam noch mal kurz The Godfather rein. Der Godfather, nicht der Godfather, ist sofort wieder rausgeschmissen worden quasi. Also er war kaum da, genauso wie ein Taz, der danach reinkam. Und auch das zeigt wiederum die Position, die The Rock und Kane damals gehabt haben. Also man hat gemerkt, hier, die beiden sind ebenbürtig, die können quasi auf dieser Ebene miteinander kämpfen und die werfen sich aber auch nicht direkt raus, weil sie beiden so stark sind. Aber wenn du eben dann Leute hast wie einen Taz oder wie einen Godfather, die überleben keine 10 Sekunden gegen die. Ne? Das mochte ich. Man hat hier ganz klar Position bezogen, gesagt, hier, das sind unsere großen Namen und all das, was drumherum passiert, ist nur Beiwerk. Und das ging eigentlich auch so weiter. Dann kam ein Bradshaw rein, der zumindest hier drin geblieben ist, muss auch mal sagen. Wir haben einen Albert gehabt, der reingekommen ist und dann auch noch einen Hardcore Holly und so weiter. Und dann hat sich langsam der Ring wieder gefüllt, das muss man auch sagen.
Genau, es kam wieder die Fillerphase. Ja. Aber Fillerphase mit Leuten, die halt schon jetzt nicht ein großes Standing haben, aber halt von der Masse her oder von der Figur her, wo du sagst, okay, das sind halt schon die kräftigeren. Genau. Von da hat es halt gepasst. Mir gefiel auch im Übrigen beim kompletten Rumble dieses Storytelling, ey, wir haben hier vier Favoriten und es wird auch nur einer von denen gewinnen. Macht euch darauf gefasst. Aber ihr wisst noch nicht, wer. Und gerade eben das mit den Kane hochheben oder halt auch das halt, wenn er mit The Rock, dann kommt Goodfaser raus und Test, die fliegen direkt raus. Das fand ich halt super, weil das halt genau das gezeigt hat, was du halt gesagt hast. Die sind auf einer anderen Stufe, das sind die einzigen Favoriten. Aber wer es sein wird, das wisst ihr halt nicht. Und das gefällt mir sehr gut. Und es wurde halt immer voller. Und ja, wirklich interessant wurde es eigentlich dann erst mit Nummer 23. Stimmt.
Also man kann auch sagen, wer hier noch so dabei gewesen ist, ganz kurz. Also ich finde, Bradshaw und Albert, die haben ja quasi hier, ich nenne sie jetzt mal die Blocker-Lemminge. Also wenn du Lemmings mal gespielt hast, ne, das sind dann die Blocker-Lemmingen, die verhindern, dass sofort einer rausgeschmissen wird. Und gegen The Rock und Kane, die haben die quasi in Schach gehalten, sodass dann immer mehr Leute reinkamen. Ich fand's witzig, hier noch mal einen Kay Quicks zu sehen, also einen R-Truth, der damals noch super frisch dabei gewesen ist.
Es ja, war sein genau. erster Wumble.
Und was das?
Der Wookie, er wurde ja auch so angekündigt als der Wookie. Fand ich super. Fand
das auch witzig. Ne? Dann haben wir auch einen Valvinus gehabt, der hier noch bei Right to Censor gewesen ist. Wir haben einen William Regal gehabt, der sehr schnell dann von Test eliminiert worden ist. Und dann, du hast die Nummer 23 angesprochen, ein überraschendes Comeback von jemandem, den wir davor wirklich lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Das war nämlich dann The Big Show. Nicht gerade in der besten Form seines Lebens, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Vor allem ein bisschen blöd, wenn er halt ein T-Shirt hat, was halt gerade bis zum Bauchrand geht und der immer wieder rausblitzt. Aber Big Show hatte zu dem Moment was erzeugt, was er, glaube ich, danach jetzt er würde niederknien, um das wieder zu haben. Das war ein Pop-Sondergleichen. Also das war wirklich dieses What the fuck, der ist wieder da. Und Big Show hat halt in dem Moment kurz er war halt jetzt nicht ein Favorit, aber ich habe kurz überlegt so, also das ist derjenige, der den Vieren noch am nächsten kommt. Vielleicht mischt er ja auch mit. Und dann hat er ja auch direkt richtig aufgeräumt. Aber nicht nur ein bisschen, sondern halt die Chokeslams, die er verpasst hat, die waren ein bisschen anders als heutzutage, mit ordentlich mehr Wumms.
Hat ja jedem, der im Ring gewesen ist, einen Chokeslam verpasst. Ganz klar.
Ja. Selbst Kane. Und der gegen Kane, der war übrigens hardcore. Also der Chokeslam war mit der coolste, den ich bislang für Big Show gesehen habe.
Aber auch hier, das war so ein kurzer Zwischensprint auf einmal, weil natürlich, je voller der Ring wird, umso langsamer wird ja das Geschehen auch. Und hier muss ich auch mal das Gesamtgeschehen so ein bisschen loben. Ich hatte auch hier immer das Gefühl, dass irgendwo was passiert. Also häufig ist es ja jetzt in den Rumbles immer so, dass es kommt jemand rein und in dem Moment steht das Geschehen außerhalb an den Seiten still, sondern es wird sich auf den Neuankömmling fokussiert und so. Und hier hatte man immer das Gefühl gehabt, da wurde mal da einer fast rausgeschmissen oder hier. Man hat gerade auch, The Rock war unfassbar oft quasi oben an der Klippe und wurde fast rübergeschmissen. Damit, mit dieser Karte hat man hier echt geschickt gespielt in meinen Augen, dass man immer wieder so angedeutet hat, ja, auch die Favoriten sind hier in Gefahr, wenn sich zwei oder mehr zusammentun. Das mochte ich sehr gern. Das hat sich auch hier dann weitergezogen. Zurück zu The Big Show. Das fand ich auch einen guten, wie so einen kleinen Einklinker hier innerhalb des Matches. Ne? Der kam rein, der hat zerstört und dann sollte The Rock irgendwie der sein, der quasi diese Fehde, die ja quasi im Vorjahr auch durch den Rumble-Sieg von The Rock ja mehr oder weniger da richtig entzündet worden ist. Das waren ja da schon die großen Favoriten, deswegen hatten Leute das auch noch im Kopf. The Rock und Big Show, noch im WrestleMania Main Event, Big Show ehemaliger Champion, das war eine Bedrohung damals, ist er heute auch noch. Ich meine, das werden wir jetzt, denke ich mal, beim Rumble auch wieder sehen, wenn der rauskommt. Das könnte so ähnlich ablaufen, wie das hier der Fall gewesen ist. The Rock eliminiert ihn und da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen kurios, weil dann war Big Show ja draußen und hat dann erstmal angefangen, so den Tisch abzuräumen. Im Hintergrund hörst du schon, dass die Musik von den Hollies ertönt, weil Crash Holly reinkam. Und ich dachte mir nur so, okay, wenn ich Wrestler wäre, ich würde mich nicht ans Ringseil stellen, während The Big Show irgendwo draußen gerade den Tisch abräumt. Oder?
Wrestling ist aber nicht immer logisch.
Das stimmt.
Und The Rock dachte sich so, ich such mal die Nähe von Big Show und kuschel ein bisschen.
Genau.
Der hat ihn dann rausgezogen, dann halt, was ich übrigens sehr beeindruckend finde, im Stehen durch den Tisch gehämmert.
Ja.
Das wiederum ist der einzige Kritikpunkt, den ich am ganzen Rumble habe, weil ich hasse es bei einem Rumble, wenn einer länger draußen ist, der nicht eliminiert ist.
Ja.
Es passt aber zum Charakter, weil The Rock war auch ein bisschen länger schon drin, aber ich musste das jetzt nicht unbedingt haben, gebe ich halt ehrlich zu. Das ist so, muss ich nicht haben, aber es war auf jeden Fall beeindruckend. Es hat gepasst von der Story her. Und vor allen Dingen, es hat auch wiederum Raum gegeben dafür, dass von diesen vier Favoriten nur noch einer im Ring ist. Das war Kane, der verdammt lange im Ring war, das ganze Match über. Und richtig abgeliefert hat, da Respekt. Der war 53 Minuten 46 drin, mein lieber Scholli. Und dann kam der Undertaker. Und ich weiß, du magst das Badass-Gimmick total. Ich bin mit dem verdammt nie so richtig warm geworden, aber ob Stone Cold oder The Rock, keiner hat an den Abend so einen heftig, motherfucking, Entschuldigung, geilen Pop bekommen wie Undertaker. Die Kamera, im Übrigen auch etwas, was ich beim Rumble unbedingt mal sehen möchte. Wenn jemand kommt, möchte ich die Totale sehen. Und dann halt den Titan Zone. Als
ja.
Der Sound vom Undertaker kam, du hast überall nur Arme gesehen. Die Leute sind ausgerastet, das gibt's ja gar nicht.
Das mochte ich auch sehr. Und ich kann verstehen, dass du das mit The Rock nicht mochtest, aber es hat hier eben die Bühne bereitet.
Genau.
Und ich muss sagen, ich fand es hier auch nicht so negativ, weil er war ja nicht Ewigkeiten weg. Also es war jetzt nicht so, dass er als Nummer 10 irgendwie den Chokeslam kassiert hätte und als Nummer 29 kommt er wieder in den Ring rein oder so.
Nee, also okay, wie gesagt, ich fand das auch okay, weil dann hattest du nämlich die Situation, dass die beiden Brüder im Ring sind alleine. Aber können wir nochmal auf den Pop zurückkommen? Ich weiß, ich bin der Einzige bei uns, der so auf Crowd-Reactions abgeht.
Das stimmt.
Aber da hätte ich am liebsten Taschentuch dabei gehabt. Wie fandest du das denn?
Ich fand das auch super. Ich habe aber auch auf den Pop gewartet, als Stone Cold Steve Austin reinkam, weil der war ähnlich laut.
Ja, aber nicht ganz. Das fand ich das beeindruckend, als ich das nämlich angehört habe, auch mit Kopfhörern. Der Pop von Stone Cold war auch laut, aber der war, würde ich sagen, so ein Level unter Undertaker. Und das war überraschend, weil ich dachte, okay, wenn Undertaker so einen Pop kriegt, kommt gleich Stone Cold, dann halt noch lauter. Nee, Undertaker war da wirklich derjenige, der den heftigsten Pop erzielt hat.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich fand das auch ein cooler Moment, auch dass die beiden dann quasi den Ring komplett geleert haben, gemeinsam. Hat natürlich auch gepasst, auch hier wieder, es ging um die Favoritenrolle, die diese beiden dann eben haben, gerade wenn sie zusammenarbeiten. Und man hat jetzt einfach gesagt, so, die beiden arbeiten zusammen. What the fuck, was machen wir denn da? Dann schmeißen wir eben noch mal Scotty Tuhotti hier vor. Der arme Kerl.
Und der das auch super gesellt hat.
Super.
Genau gut. So jemand super brauchst du auch, wenn die beiden allein im Ring stehen, dass du halt jemanden reinhaust, wo du einfach siehst, Scheiße, ich möchte da eigentlich gar nicht rein.
Ja, vor allen Dingen, Scotty ist ja auch so super unschuldig.
Ja,
ne?
Ja.
Also, da, du fühlst ja irgendwie so mit, das ist, als wenn du da so einen kleinen Welpen irgendwie in den Tigerkäfig reinwerfen würdest. Das hat hier super funktioniert. Das hat sofort die Ernsthaftigkeit der Lage dargestellt. Es hat auch ganz klar gestellt, dass hier Kane und der Undertaker, dass sie gar keinen Bock haben, aufeinander loszugehen, sondern dass die erstmal hier alle anderen rauswerfen wollten. Ne?
Kann also, ich da noch was fragen?
Perfekt. Frag mich was.
Und zwar, in dem Moment, wo halt die Scotty Tuhotti rausgeworfen haben, war bei mir der erste Gedanke wegen, okay, jetzt muss Stone Cold kommen. Aber ja, vor allen Dingen war halt der Gedanke, ja, warte mal, wenn der Stone Cold alleine in den Ring geht, dann war es das. Du musst unbedingt, dass zeitgleich Stone Cold und The Rock reinkommen. Hattest du das auch?
Ja, klar.
Ja, nee, dann hat das Storytelling ja super funktioniert, muss man ja loben.
Ja. Also, das war ja auch hier so der Hintergedanke. Ich hab ja auch nur drauf gewartet. Und auch, dass die quasi erstmal Scotty hier reingeworfen haben, das ist ja auch dieses Verzögern. Also, dass du erwartest es ja eigentlich, dass ein Steve Austin jetzt reinkommt. Und dann so ähnlich wie das beispielsweise auch jetzt mit dem Honky Tonk Man gewesen ist, wo du auch gedacht hast, so jetzt muss ein Großer endlich reinkommen. Und dann kommt der Honky Tonk Man rein, macht auch so ein bisschen Spaß. Das ist hier mit Scotty genau dasselbe. Und dadurch ist man emotional involviert. Und als dann Steve Austin reinkommt, ich muss sagen, ich fand den Pop. Mir ist der Pop hier mehr im Gedächtnis geblieben, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht genau wieso, aber egal.
Der war auch mega.
Auch da diese Totale und alle reißen die Arme hoch und springen aus ihren Stühlen auf, total gut. Aber es gab ja dann gar nicht die Konfrontation, sondern man hat ja eben diesen Rückgriff getan zum Championship-Match. Und dann attackiert ein Triple H plötzlich Steve Austin von hinten und haut ihn ja wirklich zu einem blutigen Haufen Klump irgendwo. Und zugleich kommt dann eben The Rock zurück in den Ring und attackiert dann Kane und den Undertaker. Wie hat dir das hier gefallen, dass ein Steve Austin nicht direkt in den Ring gestürmt ist und dass wir diese vier direkt gegeneinander gesehen haben?
Im Nachhinein mega. Also ich fand es super klug. Zum einen, Stone Cold, man muss halt einfach sagen, der Typ, wenn er blutet, dadurch, dass er eine Glatze hat und verschwitzt ist, da läuft das ja auch wie Suppe. Und das sieht halt immer heftig aus. Und Stone Cold funktioniert ja auch als der Kämpfer, der halt, egal wie er blutet, der kämpft immer weiter. Zeitgleich war halt die Situation, ja, The Rock wieder zurück. Oh, alleine, das war's dann für dich. Und diese Gefahr, die dann dadurch aufkam, fand ich super vom Storytelling her. Weil dadurch hattest du halt immer auch gehofft, verdammt, alleine gegen zwei, das ist was anderes. Alleine gegen Kane, ja, kein Problem. Alleine gegen Undertaker, kein Problem. Aber alleine gegen die beiden, shit. Was machst du da? Und dann Stone Cold, bitte steh doch auf. Und dadurch bist du halt emotional, zumindest ich, bist du einfach mehr drin, dass du halt genau in dem Moment, wenn dann Stone Cold wieder da ist, denkst du, endlich ausgeglichen, im Idealfall, dass Rock es bis dahin durchhält. Also eigentlich war mal halt meine Frage, hält Rock so lange durch, bis Stone Cold reinkommt?
Ging mir ganz genauso. Und du hast gerade das Bluten und den Blade Drop hier von Steve Austin angesprochen. Ich habe, glaube ich, schon mal so ähnlich gesagt. Aber es gibt niemanden, der so dekorativ blutet wie Stone Cold Steve Austin.
Ja, es sieht auch, aber so die Augenhöhlen allein immer, ne?
Ja, auch dieses, der kriegt ja auch irgendwie hin, dass er so ein Muster blutet. Also Crimson Mask bekommt bei dem wirklich ja eine Bedeutung. Ich finde das total geil. Am Ende, als er sich, glaube ich, mit Kane gegenübersteht, gibt's so, oder mit, nee, mit The Rock gegenübersteht, gibt's so eine Szene, wo die Kamera ganz dicht auf die beiden Gesichter fährt. Und das, da sieht er halt aus wie, ja, wie der Mittelalterkämpfer schlechthin, total martialisch natürlich, aber eben für die Szenerie, die wir hier haben, eben auch total ansprechend und gut. Egal.
Das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt in dem Match. Man hat das ja nicht umsonst gemacht, dass er bladet, sondern das ist dann halt einfach, du hast ja halt so Rock, der eh Publikumsliebling ist, und dann halt Stone Cold, du musst ihn ja als das darstellen, was die Leute lieben, am besten. Und das hast du halt hier gemacht, als der Typ, der halt blutet wie sonst was und halt wirklich so ein bisschen so der Brawler, der Krieger ist, der halt einfach mal alles ignoriert, egal wie er suppt oder sonst was.
Ja, bin ich komplett bei dir.
Ja, dann kam ja halt erstmal, du musst ja den Rumble noch weiterfüllen. Billy Gunn. dass Publikum gar nicht wusste mehr, wer der ist.
Moment, aber das ist ja eigentlich ein historisches Ereignis, dass Haku hier in den Ring gekommen ist. Wusstest du das?
Inwiefern?
Haku hat am Abend davor oder kurz davor noch den Hardcore-Champion-Title bei der WCW gewonnen. Der ist amtierender Champion gewesen und ist rüber zur WWF gegangen.
Aber hatte keinen Impact beim
Natürlich Publikum. Nicht, das war Haku, das war der Hardcore-Champion-Titel. Aber
ich meine halt nur, du hast halt das Gefühl gehabt, die wüssten jetzt alle nicht, wer das ist.
Ja, das schon. Aber es war so, ich weiß, dass ich damals sehr überrascht gewesen bin, weil ich wusste, dass der einen Titel trägt bei der WCW. Also, das auf jeden Fall, aber klar, hat keine große Rolle gespielt. Ich habe übrigens heute noch mal so ein paar Geschichten über Haku nachgelesen. Der gilt ja als einer der härtesten Motherfucker, die man so im Wrestling-Geschäft hat, weil der ja auch in unfassbar vielen Kneipenschlägereien wohl verwickelt gewesen ist. Ne? Der muss wohl die Kloppereien regelrecht angezogen haben und die schlimmsten Sachen gemacht haben. Also,
das traue ich dir noch zu.
Der muss einem wohl die Nase abgebissen haben. Unter anderem.
Okay,
läuft. Er muss einem, kann man schon mal machen. Er muss einem, es gibt verschiedene Geschichten von Kevin Sullivan und von auch seinen anderen samoanischen Kollegen da. Ich glaube, Kevin Sullivan hat das erzählt, dass sie mal irgendwie in der Provinz in so eine Kneipe gegangen sind. Und weil die natürlich anders aussehen als die Leute in der Provinz, sind sie da eben blöd angepöbelt worden. Und da muss er wohl einem Typ erst quasi eine reingehauen haben. Danach hat er ihm das Shirt vom Leib gerissen und hat ihm danach ein Stück aus dem Rücken gebissen.
Ja gut, Snickers, ne? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Also, krasse Stories. Ich habe halt gedacht, ich habe immer nur gehört, dass der so ein tougher Typ gewesen soll. Ich habe gedacht, der haut den Leuten einfach eine rein. Aber dass er den Leuten irgendwelche Stücken rausbeißt, habe ich nicht gewusst. Ziemlich widerlich. Naja, egal.
Apropos widerlich, Nummer 30.
Genau,
war dann schöner Hintern.
Nummer 30 ist Rikishi.
Ja, fand ich super. Weil da hast halt jemanden, der ist nicht ein Favorit, aber der kann halt so eingreifen, dass halt schon mal jemand eliminiert, also du traust das halt schon zu.
Ja. Und er hat auch damals ein gutes Standing natürlich gehabt. Ne? Klar, die Storyline mit The Rock, ne, I did it for The Rock, da machen wir uns heutzutage ein bisschen drüber lustig, aber trotzdem war er jemand, der damals schon in den oberen Card-Regionen mitgemischt hat. Er war in dem Six-Man Hell in a Cell bei Armageddon, ist da ja vom Undertaker runtergeschmissen worden. Das heißt, da haben wir auch diese Fehde, da war auch Austin und The Rock waren da eben auch mit drin. Also das passt schon so. Na gut, Haku passt jetzt da nicht so ganz rein. Das Wichtige hier ist natürlich eigentlich, dass wir dann auch The Rock, Austin, Kane und den Undertaker wieder hier im Ring gehabt haben. Aber David, das sollte nicht allzu lange bleiben, weil auch ein Rikishi hat hier seinen Sturz vom Hell in a Cell Käfig gerettet und den Undertaker rausgeschmissen.
Was ich sehr überraschend fand. Also als ich das jetzt wieder geguckt hatte, ich hatte das nicht mehr im Hinterkopf, dachte ich so, okay, ist klar, es läuft auf die Standard 4 heraus. Also, nee, doch nicht. Rikishi haut einfach mal Undertaker raus mit einem Superkick.
Ja.
Und, aber es passte halt dazu. Es war jetzt nicht so, dass ich sag, Antiklimas, nee, an Rikishi wird das niemals machen. Nee, er ist halt schon eine Gefahr. Und wie du halt sagst, es war halt auf die Story davor bezogen. Kann ich absolut mit leben. Auch, dass halt Zwok derjenige ist, der dann halt Rikishi da mal eben abfertigt. Genau. Und rauswirft. Lustig ist halt nur, dass ein Billy Gunn dann halt unter den letzten vier steht beim Rumble.
Ja.
Naja, aber dann ist halt klar, okay, da sind halt jetzt nur noch die drei Favoriten. Ich glaube, das Überraschende dabei war aber schon, dass Kane, derjenige, der am längsten drin ist, halt unter den letzten vier bleibt.
Ja.
Und das fand ich halt schon sehr, sehr gut, um halt einfach das Standing, was Kane hatte, noch weiter zu pushen für die Zukunft.
Ja. Einen lustigen Moment fand ich noch, dass man im Hintergrund gehört hat, wie der Undertaker mit seinem Motorrad rausgefahren ist.
Ja. Du hast auch gesehen.
Ja, ja, genau. Weil
bei der Kamera kannst du ganz hinten sehen, wie der gerade um die Ecke fährt.
Das, ich habe gedacht, man lässt das Motorrad dann einfach da stehen und macht das irgendwie nachher. Nein, der Undertaker, der parkt hier nicht in der zweiten Reihe, der fährt den Wagen auch weg, wenn die Arbeit erledigt ist. Das finde ich sehr gut. Ja, ansonsten diese finalen drei, die wir dann hier gehabt haben, also wie gesagt, The One Billy Gunn hat dann da überraschenderweise keine große Rolle mehr gespielt, ist dann im Endeffekt von Stone Cold Steve Austin eliminiert worden, genauso wie auch ein Haku ist vorher auch noch von Steve Austin eliminiert worden. Also das war hier schon eine coole Konfrontation, die wir hier dann eben gesehen haben. Auch dass dann am Ende ein Kane plötzlich dann auch noch The Rock rausgeworfen hat. Das kam für mich auch super überraschend, weil für mich waren die Favoriten hier natürlich The Rock und Stone Cold Steve Austin. Hab das nicht erwartet damals, hab ich überhaupt nicht kommen sehen. Und ich glaube, den Fans in der Halle ging es so ähnlich, oder?
Ja, vor allen Dingen hast du in dem Moment das geschafft, dass die Figur von den Vieren, die am unwahrscheinlichsten gewinnen würde, dass du dieses Gefühl hast, und ich lieb das beim Wrestling, und du denkst so, was ist, wenn doch?
Ja.
Und das hatte ich in dem Moment, und das fand ich toll. Ich fand auch übrigens super, dass halt Kane dann kurz rausging und den Stuhl geholt hat.
Ja.
Weil das einfach zeigte, okay, das war, hier geht's halt ans Eingemachte. Sehr gut möchte ich auch noch anmerken, finde ich, wenn diese Schlussphase länger als nur eine Minute geht.
Mhm.
Und das war hier der Fall. Und ich mag es nämlich nicht, wenn halt nur noch drei im Ring sind, plötzlich geht's zack, zack, zack. Nee, hier hat man das wirklich ausgekostet, dass man halt immer wieder dachte, oh nee, der. Und dann war halt The Rock derjenige, der rausflog, dann, oh, okay. Und dann hast du halt Kane wirklich, der die Mega-Gefahr ist gegen Stone Cold. Und dann holt er noch den Stuhl. Und dann ging es ab nochmal. Also dann hat der Stone Cold den Stuhl genommen.
Ja.
Und der hat ja draufgeballert, bis zum geht nicht mehr.
Ja, es gab vorher noch den Stunner, muss man ja auch sagen. Und dann gab es, ich glaube, drei Stuhlschläge hier. Und dann war Kane auch so weit, dass er quasi in Richtung Seil getaumelt ist. Und dass ein Steve Austin hier auch den Rumble zum dritten Mal hier auch dann schon gewinnen konnte. Wie gesagt, eine toll erzählte Geschichte, sowohl was Kane angeht, was Austin angeht, aber auch was dann eben diese Nebendarsteller, Nebenfavoriten mit The Rock und dem Undertaker angeht. Das ist echt ein unterhaltsames Ding und du hattest ein bisschen Spaß dazwischen, aber vor allem hast du eben eine durchgehende Story, die sich hier durch den Rumble gezogen hat. Und also, ich habe den Rumble schon sehr oft gesehen, weil ich weiß auch, dass der Event, den hatte ich damals noch auf DVD, das war einer meiner Lieblingsevents und der macht auch heute noch richtig Spaß, findest du nicht auch?
Ja, also ich könnte jetzt natürlich wieder als alter Mann sagen, das ist genau das, was mir heute fehlt. aber ich könnte es nicht nur sagen, ich sag's auch einfach, weil das ist genau das, was mir heute fehlt. Weil ich finde das super, wenn du vor einem Rumble gleich mehrere Favoriten hast. Am besten noch irgendjemand, der sich verbrüdern könnte, weil auch, mal ganz ehrlich, Stone Cold und The Rock, organisch gehören die auch immer für jeden Fan zusammen.
Ja, klar.
Und das ist dann für dich auch klar, dass die einander helfen. Dann hast du halt zwei Teams, vier Favoriten. Und das zieht sich durch das ganze Match, die halt über allem stehen. Habe ich kein Problem mit, auch nicht, dass Stone Cold gewinnt, sondern einfach die Umsetzung, wie und was passiert ist. Man kann ja gerne bei Booking mal meckern, aber hier hatte halt alles irgendwie einen Sinn. Also ich als Fan kann nachvollziehen, warum man es so gebookt hat. Und man hat auch bei dem Rumble sehr, sehr gut die Schwächen, die man hatte, und das ist halt nun mal gewisse Undercard-Wrestler und so, sehr gut kaschiert, indem man sie halt eben anders eingesetzt hat, anstatt einfach zu sagen, rein, und dann kommst du einfach als weitere Nummer, die kurz deine zwei Trademark-Moves zeigt, und dann bist du nur außen an den Ringseilen. Nee, hier war halt Abwechslung, Unterhaltung, hat dafür gesorgt, dass du immer dabei warst, zeigt gleich aber auch, die Story erzählt hat, Kane ist größer und stärker, als ihr alle denkt, und schätzt ihn nicht. Ich fand den super. Also, Rumble-Booking kannst du kaum besser machen.
Ja, das sehe ich eben auch so. Du hattest natürlich, wenn man das jetzt so analytisch betrachtet, wie wir es jetzt getan haben, hast du dazu verschiedene Phasen gehabt. Aber wenn du dir das eben in der Gesamtheit anguckst, du hattest unheimlich viel Abwechslung innerhalb des Rumbles. Du hattest ein bisschen Comedy gehabt, du hattest ein bisschen Hardcore gehabt, du hattest einen Eingriff, du hattest Überraschungsteilnehmer.
Du hast ein Comeback.
Genau, du hast ein Comeback, du hast einen Table-Bump, also so einen Aufbau von einer Fehde noch und sowas. Das hat alles Hand und Fuß gehabt. Und dadurch hast du eigentlich kaum Phasen innerhalb dieses Matches gehabt, die wirklich langweilig gewesen sind und wo Ruhe drin gewesen wäre. Und das hat Spaß gemacht. Und das, obwohl der Rumble sehr lang ist, muss man dazu sagen. Ne?
Also oh ja.
Das ist ja auch immer so das Schöne, wenn wir hier so ein Match of the Week ausloten irgendwie. dann, ich gucke meistens nicht genau, wie lang die Matches sind. Gerade bei so einem Rumble-Match, die können ja mal zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde 10, glaube ich, ist das längste. Und wir sind hier, glaube ich, mit einer Stunde 5 oder 6, sind wir ja schon deutlich drüber. Das ist auch so, also dass die quasi alle wirklich auch so um die 2 Minuten bekommen haben, zwischen den Reinkommern. Also dafür war es echt gut.
Man hatte auf jeden Fall sich genug Zeit gelassen und ja, er war deutlich länger, als ich dachte. Als ich das jetzt angucken durfte, tief in der Nacht, habe ich auch gedacht, so, danke, Olaf. Aber es hat sich gelohnt, weil wichtig ist beim Wrestling, glaube ich, dass du auf eine gewisse Art befriedigt nach Hause gehst. Und als Fan, nicht nur, weil ich Stone Cold mag, ich hätte nämlich, also sie haben es so dahingehend geschafft, dass ich, egal wer von den 4 gewonnen hätte, kein Problem damit gehabt hätte. Und das ist halt etwas, was sehr gut ist. Und das ist halt eben nicht, auf keinen Fall darf der gewinnen, sondern einfach, nur alle 4 sind halt die Besten. Das ist, mal schauen, wer sich durchsetzt.
Ja. Deswegen, klare Empfehlung von mir, von dir auch.
Ja, natürlich. Also beide Daumen nach oben. Wer sehen möchte, wie man Rumble richtig, richtig klug booken kann, angucken.
Genau. Und wer vielleicht auch noch was anderes von uns hören möchte und noch nicht gehört hat, ne, das Watch-Along von Shaggy und mir zum Rumble 94, kann man sich jetzt auch noch schön am Rumble-Wochenende hier reinziehen. Ich glaube, das gibt auch die ganz gute Stimmung. Aber ich glaube, damit sind wir dann auch hier durch zum Rumble 2001. Ist im WWE Network verfügbar, kann man sich da problemlos angucken. Ich weiß gerade gar nicht, ob der auch schon auf dem YouTube-Kanal von WWE online ist. Die haben ja zuletzt auch ganz viele Rumble-Matches gratis online gestellt, die man sich da anschauen kann. Also warum nicht? Hier lohnt es sich auf jeden Fall. Ist zwar, wie gesagt, über eine Stunde, die man sich dann hier reinschraubt, aber ist eine sehr, sehr unterhaltsame Stunde mit guten Stories, mit vielen kleinen Geschichten und wirklich eine sehr unterhaltsame Angelegenheit. So, willst du noch reingrätschen, David? Ich traue mich wieder nicht, Schluss zu machen.
Ich sag nur eins.
Genau, und damit sage ich hier an der Stelle, falls ihr, wahrscheinlich hört ihr noch einen anderen Podcast von uns, hoffentlich, bevor der Rumble stattfindet, aber falls es nicht tut und dann nicht schafft, dann sage ich jetzt schon mal viel Spaß beim Rumble 2020, habt eine gute Zeit, viel Spaß bei Worlds Collide natürlich auch und dann in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!
Tschüss!